Ich glaube, viele dieser Projekte werden von übermäßig ehrgeizigen Träumern und Intriganten entwickelt. Sie haben sich etwas vorgestellt, das eigentlich sehr schwer zu realisieren ist. Es ist nicht einfach, eine Stadt von Grund auf neu zu bauen. Das dauert 50 Jahre oder 100 Jahre. Und dann gibt es eine Menge sehr unglamouröser Dinge, die zum Bau einer Stadt gehören. Man muss ein Abwassersystem bauen. Woher soll die Kläranlage kommen? Woher soll der Strom kommen? Woher soll das Wasser kommen?
Ja, das sind dann schon Themen, mit denen man sich beschäftigen sollte, will man eine neue Stadt bauen. Und davon scheinen im Moment doch einige Investoren zu träumen, vor allem dann, wenn sie in diesen Städten auch noch schalten und walten können, wie sie wollen. Denn das ist quasi das Grundmodell vieler Privatstädte, die weltweit aus dem Boden gestampft werden, in Afrika, Asien oder Lateinamerika. Hier wird Staats- in Privatterritorium umgewandelt. In den neuen Sonderverwaltungszonen gelten also eigene Gesetze und, wenn alles gut läuft, dann sollen davon sowohl die neuen StadtbewohnerInnen als auch die Gastgeberländer profitieren. So die Theorie.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
In der Praxis sieht das manchmal etwas anders aus. Ich bin Katja Bigalke, hallo. Und die Privatstadt, um die es hier heute gehen wird, die heißt Prospera. Die wird gerade auf der honduranischen Karibikinsel Roatan gebaut. Yves Bellinghausen hat sich vor Ort umgeschaut.
Da hinten sind Büroflächen, Coworking Space. Hier haben wir diese spektakuläre Aussicht. Und da unten ist das Restaurant Las Verandas. Villen, in denen Leute leben. Fitnessstudio, einen Tauchladen und da hinten ein Dock.
Ricardo González steht auf einer großen Terrasse. Neben ihm die weiße Starlink-Satellitenschüssel. Er schaut auf die türkise Karibik vor ihm. Jetskis rasen durch das Meer, am Himmel keine Wolke. Die Villen, die Büroräume und das Restaurant sind Teil der privaten Stadt Prospera. Ricardo González ist der Anwalt des Unternehmens, das diese private Stadt baut und besitzt. Heute will er mir zeigen, wie gut es sich hier leben lässt. Er steigt in seinen Nissan SUV und drückt aufs Gas.
Ich will ja jetzt nicht wie der König der Löwen klingen, aber alles, was die Sonne hier berührt, ist Prospera.
Die Villen und die Büroflächen sind die Außenbezirke der neuen Privatstadt. Eigentlich gehörten sie mal zu einem Luxusressort. Aber Landbesitzer in der Region können ihren Besitz in Prospera eingemeinden lassen. Und das ist hier geschehen. Genau wie bei der Brachfläche am Hafen der Küstenstadt La Ceiba. So ist Prospera inzwischen auf über 400 Hektar angewachsen. Doppelt so groß wie Monaco. González fährt jetzt in Richtung Innenstadt. Die baut das Betreiberunternehmen Prospera Inc. selbst. Es geht über eine staubige Piste durch den dichten Wald. Auf der rechten Seite ist ein eingerüstetes Hochhaus zu sehen, das hier 14-stöckig über die Wipfel hinauswächst. Das künftige Downtown von Prospera. Ansonsten steht hier noch nicht so viel. Eigentlich erlaubt Honduras auf der Insel Roatan nur 8 Stockwerke, aber daran muss Prospera sich nicht halten. In der Privatstadt gelten eigene Gesetze. Bestimmt werden die von einem Rat aus 9 Mitgliedern. Und den wiederum ernennt die Betreiberfirma der Stadt gemeinsam mit den Bewohnern von Prospera. Das jeweilige Stimmgewicht ist davon abhängig, wie viel Grund jemandem gehört. Im Ausgleich für dieses Manko an demokratischen Grundrechten verspricht Prospera für Wohlstand zu sorgen. Aber nicht jeder in Prospera muss reich sein, betont González und verweist auf das 14-stöckige Hochhaus, das im Mai fertig werden soll.
Die Apartments hier sind für junge Unternehmer gedacht. Leute, die gerade mit der Uni fertig geworden sind und günstigere Wohnungen in Prospera suchen. Auch wenn man von der Idee hinter Prospera nicht super begeistert ist, kann man hier hinziehen.
Seit dem Start von Prospera steht das Projekt nämlich durchaus in der Kritik. Dass ein amerikanisches Privatunternehmen nach Honduras kommt und beinahe alles machen darf, was es will, das geht vielen Honduranern zu weit. Dabei fing Prospera ursprünglich mit einer recht konventionellen Idee an.
Ja, sure. So, Prospera ist eine Sonderwirtschaftszone, so ähnlich wie Dubai. Also eine Region mit anderen Regeln als im Rest des Landes.
Sonderwirtschaftszonen gibt es auf der ganzen Welt. Die vielleicht erfolgreichste ist Hongkong. Jahrzehntelang wurde die einst chinesische Stadt von den Briten verwaltet und immer reicher. Diese Entwicklung brachte den Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Romer auf eine Idee. Warum sollten arme Länder nicht Regionen ausweisen, die dann von reichen Ländern verwaltet würden, wovon die armen Länder wiederum profitierten? Prospera soll rund 15% der Steuereinnahmen an Honduras weiterleiten. Außerdem wirbt Prospera damit, angeblich Unternehmen so in die Region zu locken. Honduras ehemaligen Präsidenten Sosa gefiel der Gedanke. Doch statt die Verantwortung für die sogenannte Zede, also eine Zone für die Beschäftigung und wirtschaftliche Entwicklung, einem anderen Staat zu übertragen, tat er sich lieber mit einem Privatunternehmen zusammen. Damit das möglich wurde, erließ er entsprechende Gesetze.
Prospera ist 2017 entstanden, als Unternehmer auf die Politiker zugegangen sind und gesagt haben, ihr habt da dieses neue Gesetz und das würden wir gerne nutzen.
Seit 2021 ist Prospera jetzt schon im Bau. Und obwohl hier bereits ein paar hundert Menschen offiziell registriert sind, wirkt die Privatstadt noch nicht sehr lebendig. Im Restaurant, wo wir zum Mittag essen, sind wir die einzigen Gäste. Eines Tages sollen hier mal 50.000 Menschen wohnen, erzählt González. Und um mehr Menschen anzulocken, hat sich Prospera etwas Besonderes überlegt.
Wenn ich zum Beispiel ein Unternehmer hier in Prospera bin, kann ich zu dem Rat gehen und sagen, ich würde gerne eine Firma gründen und damit das klappt, brauche ich diese oder jene Regulierung von euch.
Mit anderen Worten, Prospera kommt Menschen, die hier investieren wollen, sehr entgegen, mit Rechten und mit Freiheiten.
Prospera ist wie geschaffen dafür, den Wohlstand zu fördern, indem es eine sehr einfache Regulierung und niedrige Steuern bietet. Es ist der perfekte Ort für Unternehmen.
10% Einkommensteuer, 2,5% Mehrwertsteuer, 1% Grundstücksteuer. Das ist im weltweiten Vergleich in der Tat ziemlich wenig. González will mir ein paar Leute vorstellen, die bereits in Prospera leben und von den Vorzügen hier profitieren. Grundsätzlich kann hier jeder Einwohner werden, der sich das leisten kann, sagt González. Es sei denn, das Besitzerunternehmen lehnt ab. Kommunisten zum Beispiel würden nicht gerne gesehen, meint er. Honduraner, die sich in Prospera anmelden, zahlen dafür $260 im Jahr, alle anderen $1,300. Was sie hierher zieht?
Ich zum Beispiel als Honduras Citizen, ich bezahle 25% Steuer, wenn ich außerhalb von Prospera arbeite. Und wenn ich hier in Prospera bin und hier mein eigenes Business habe, dann ist es 1%. Das ist natürlich ein mega Vorteil.
Das sagt Manuela, eine freundliche Frau aus dem Allgäu, die in Prospera ein Bitcoin-Café leitet. Wie der Name schon sagt, muss der Kaffee hier in Bitcoin bezahlt werden, dem einzigen Geld, das nicht staatlich kontrolliert wird. Viele in Prospera hegen ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber staatlichen Strukturen und dem System. Im Allgemeinen meint Manuela.
Und alles, was heutzutage passiert, ist manipuliert. Von Essen, von Medien, alles, was uns vorgespielt wird, ist, was die wollen, dass wir wissen.
Man trifft ja auf Leute, die das Altern aufhalten wollen oder sich als Anarchokapitalisten bezeichnen. Nicht alle wollen das auch ins Mikrofon sagen. Der wahrscheinlich bekannteste Prospera-Investor ist der umstrittene US-Milliardär Peter Thiel.
Ja, wir haben schon ein paar sehr rechte Leute hier.
González ist es aber durchaus wichtig zu betonen, dass Prospera nicht nur ein Projekt für schräge Europäer und Amerikaner ist. Die Chefin von dem Catering-Betrieb, die er mir jetzt vorstellen will, sei dafür ein guter Beweis. Denn 90% der Arbeiter hier seien Honduraner, bezahlt nach dem honduranischen Mindestlohn. Plus 10% Zuschlag, betont González. Virginia Mann erwartet uns schon. Sie steht vor ihrem Catering-Betrieb, eine große schwarze Frau mit breitem Lachen.
Also, wir haben in unserer Community Mütter, die noch nie in ihrem Leben einen Job hatten. Und jetzt arbeiten sie für Prospera. Die putzen, gärtnern oder arbeiten in der Küche. Man kommt hier hin und die finden eine Aufgabe für dich.
Aber diese Sicht scheint nur die halbe Wahrheit zu sein. Neben Prospera mit seinen Hochhäusern, dem Golfplatz und den schönen weißen Villen liegt das kleine Dorf Crawfish Rock. Es ist nur 100 Meter von der Außengrenze von Prospera entfernt, aber es liegt in einer völlig anderen Welt. Hier stehen keine Villen, sondern Wellblechhütten. Unter einem gigantischen Mandelbaum sitzt Luisa Connor auf einer Holzbank im weißen Sand. Sie ist Gemeindevorsteherin des Dorfes. Ob sie auch so begeistert ist von den neuen Jobs, die Prospera in ihre Region bringt?
Well,
Das würde ich nicht sagen. Ich würde es eher Sklaverei nennen.
I will call it a slavery.
Niemand habe sie informiert, was hier in ihrer Nachbarschaft passieren solle, erklärt sie. Erst dachte sie, hier werde einfach ein neues Luxusressort gebaut. Roatán ist schon seit Jahrzehnten eine beliebte Ferieninsel für Amerikaner. Dass hier jetzt aber eine ganze Stadt gebaut werden soll, das hat sie erst lange nachdem der Plan beschlossen wurde erfahren.
We got so many things that we are facing right now.
Seitdem das Projekt hier umgesetzt wird, haben wir so viele Probleme, die wir vorher nicht hatten. Flut, Schlamm, der von den Bergen direkt ins Meer fließt. Dann das Hochhaus mit den 14 Stockwerken. Das hier ist eine Erdbebenregion und wir haben keine Ahnung, was passieren könnte. Aber das größte Problem ist, dass sie so viel Wald wegroden.
Natürlich gäbe es auf Roatán schon lange große Bauprojekte, räumt Luisa Conner ein. Aber es gäbe eben doch einen entscheidenden Unterschied zwischen den Hotelressorts und Prospera.
Es ist etwas völlig anderes, weil ein Hotel dem Gesetz unterstehen würde. Da gibt es Regeln. Und wenn die sich nicht dran halten, könnte ich das den Behörden melden und die würden das dann stoppen.
Prospera hingegen muss sich vor keiner Behörde für irgendetwas rechtfertigen. Conner hat diesbezüglich auch schon den Inselbürgermeister und ihre Abgeordneten im Kongress kontaktiert. Die konnten bislang aber nichts ausrichten gegen Prospera. Mit der im Jahr 2022 gewählten neuen Präsidentin Xiomara Castro, einer Linken, könnte sich jetzt aber doch etwas ändern. Ihr Wahlkampfversprechen damals lautete, sie werde Prospera schließen. In Honduras Hauptstadt Tegucigalpa sitzt seitdem ein ganzes Team daran, Prospera in die Schranken zu weisen. Ein Hochhaus aus verspiegeltem Glas im Regierungsviertel von Tegucigalpa. Durch die Lobby laufen Anzugträger in Eile. Bullige Wärter kontrollieren jeden, der rein und raus geht. Hier sitzt das Team, das im Namen der Regierung Prospera bekämpfen soll. Ich werde von der Security abgeholt, die mich in den vierten Stock in einen fensterlosen Raum begleitet. Junge Männer und Frauen sitzen hier vor Laptops. Auf dem Boden stapeln sich Kartons mit Akten. Ein älterer Herr mit randloser Brille und Schiebermütze stellt sich vor.
Fernando García Rodríguez.
García ist der Chef des Teams und war auch schon Wirtschaftsminister und Minister für Armutsbekämpfung.
Ich bin der Beauftragte der Regierung, um Prospera aufzuheben. Es ist das dritte Mal in meinem Leben, dass ich im Rang eines Ministers arbeite.
García ist einer der erfahrensten Politikprofis des Landes. Er sagt, dass ihm die Idee hinter Prospera schon von Anfang an suspekt war.
Ich hätte mir niemals träumen lassen, dass man eine Sonderwirtschaftszone schaffen würde, mit eigener Regierung und eigener Souveränität.
Als die Entscheidung für Prospera fiel, hatte García kein Amt mehr inne. Nun versucht er nachzuvollziehen, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass Honduras freiwillig die Souveränität über Teile seines Territoriums abgegeben hat.
Die Vorgängerregierung hat den größten Teil der offiziellen Archive vernichtet, vor allem in Bezug auf die Gesetze hinter Prospera. Wir mussten also 700 Kisten und 800 Informationsgesetze durchgehen, um zu verstehen, was da eigentlich passiert ist. In einem kleinen Dorf im Süden von Tegucigalpa haben wir diese Dokumente gefunden, von denen kaum jemand wusste, dass sie noch existierten. Wir haben die Kisten geborgen und archiviert.
García glaubt, dass die Vorgängerregierung durchaus Gründe hatte, die Informationen Prospera betreffend zu verbergen.
Wir haben keine Ahnung, was das für Investoren sind, die da kommen. Es könnten Leute mit einem zweifelhaften Ruf sein. Zum Beispiel, das finden wir gerade noch raus.
Das ist es, was García und sein Team jetzt schon seit 2 Jahren machen. Sie sammeln Beweise dafür, dass Prospera illegal zustande gekommen sein könnte. García rollt eine der riesigen Rollen aus, die an der Wand lehnen. Darauf ein kompliziertes Diagramm. Satellitenbilder, Personen, Namen, Firmen. Dazwischen viele rote Linien. García will nicht zu konkret werden, aber so viel sagt er schon. Er und sein Team glauben, dass es illegale Kontakte zwischen der Vorgängerregierung, Prospera und kriminellen Banden gibt. Völlig abwegig wäre das nicht. Der frühere konservative Präsident Hernández wurde mittlerweile festgenommen. Ihm wird Korruption vorgeworfen. Und weil er auch in Waffen- und Drogengeschäfte involviert war, sitzt er aktuell in den USA im Gefängnis. Warum es trotzdem nicht so einfach ist, Prospera abzuwickeln?
Die Sache ist, da das amerikanische Investoren sind, könnte es sein, dass die Amerikaner sagen, wir werden die beschützen. Mit ihren Kriegsschiffen zum Beispiel. Könnte sein. Warum nicht? Sie haben es ja schon in anderen Teilen der Welt getan.
So einfach wird Honduras die private Stadt also nicht mehr los. Weil sich die neue Regierung öffentlich gegen Prospera stellt, hat Prospera den honduranischen Staat auch bereits verklagt. Auf über 10 Milliarden Dollar. Investitionen seien gefährdet.
Woher jetzt aber diese 10 Milliarden Dollar kommen, die von der Betreibergesellschaft ins Feld geführt werden, ist mir ehrlich gesagt schleierhaft.
Das sagt Armin Rothemann, ein deutscher Jurist und Rechtsanwalt, der sich schon seit Jahren mit Prospera beschäftigt. Rothemann sagt, bei der Klage werde entscheidend sein, ob die Verträge überhaupt rechtmäßig zustande gekommen sind.
Hiergegen sprechen umfangreiche Vorschriften in der honduranischen Verfassung beispielsweise, also zum Beispiel die Unveräußerlichkeit von Staatsgebiet, die eben hier zur Debatte steht. Man kann sich, glaube ich, gut auf den Standpunkt stellen, eben zu sagen, allein deswegen hätte dieser Vertrag mit der Betreibergesellschaft niemals abgeschlossen werden dürfen. Und zum anderen dürfte auch das Selbstbestimmungsrecht der Völker betroffen sein. Das heißt, dass die Einwohner von den Kommunen vor Ort und wahrscheinlich das gesamte honduranische Staatsvolk überhaupt erstmal hätten befragt werden müssen, ob sie mit diesem Projekt einverstanden sind. Und auch das ist nicht passiert. Deswegen berufen sich die Investoren jetzt in diesem Fall auf einen Vertrag, von dem mehr als zweifelhaft ist, ob er denn wirklich wirksam zustande gekommen ist und ob er rechtmäßigen Inhaltes ist.
Doch bis das Gericht eine Entscheidung getroffen hat, schafft Prospera Inc. Tatsachen. Sie bauen ihre private Stadt erstmal weiter. Bei Lounge-Musik, exzellentem Wetter und dem Blick auf diese wahnsinnig türkise Karibik.
Wie sich die honduranische Privatstadt Prospera entwickeln wird, das ist also zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht so klar. Aber auch der Blick auf andere Privatstädte zeigt, dass diese Projekte sich mitunter dann doch etwas anders entwickeln, als das mal gedacht war.
Hallo.
Hi, das ist Sarah Moser. Sie forscht am Urban City Lab der kanadischen McGill-Universität schon seit mehr als 10 Jahren zu Privatstädten auf der Welt und kennt natürlich auch Prospera, eine Stadt, die sie in vielen Punkten durchaus vergleichbar findet mit anderen Projekten, die anderswo auf der Welt entstehen.
It's fair to compare.
Diese Städte kann man durchaus vergleichen, weil sie alle von privaten Unternehmen entwickelt werden, in verschiedensten Teilen dieser Welt. Und sie beschreiten auf beunruhigende Weise ähnliche undemokratische Wege. Sie sind da für den Profit, für bestimmte private Unternehmen. Darin ähneln sie sich und sie untergraben auch Bürgerrechte in ähnlicher Art und Weise. Die Bauträger, die diese neuen Städte schaffen, können sie kontrollieren. Sie können entscheiden, wer dort lebt. Sie können die Identität kontrollieren und in manchen Fällen ist es ihnen auch gelungen, Souveränitätszugeständnisse des Gastlandes zu erreichen. Ein wirklich interessantes Beispiel dafür ist Forest City in Malaysia. Das ist eine Stadt für 700.000 Menschen, die von einem der größten chinesischen Immobilienentwickler auf künstlichem Land im Meer gebaut wird. Und deshalb hat Malaysia auch die Souveränität über dieses Gebiet eingeräumt. Der malaysischen Polizei war es nicht erlaubt, das Projekt zu betreten. Das Projekt hat seine eigenen Regeln, die sich von denen Malaysias unterscheiden.
Seit wann beobachten Sie denn diesen Trend zum Bau von Privatstädten und warum boomen die eigentlich gerade?
Ich habe begonnen, mich für Privatstädte zu interessieren, als ich nach Saudi-Arabien gereist bin, wo die King Abdullah Economic City, das damals größte neue Stadtprojekt der Welt, für 2 Millionen Menschen gebaut wird. Damals wurde mir zum ersten Mal bewusst, dass der private Sektor bei diesen Projekten eine wirklich überragende Rolle spielt. Der Entwickler der Stadt hatte ein Unternehmen gegründet, um diese Stadt zu bauen. Und dieses Unternehmen war auch an der saudischen Börse notiert. Das wirft alle möglichen Fragen auf. Haben hier Aktionäre ein Mitspracherecht bei der Verwaltung der Stadt? Oder sind es die Einwohner? Wer hat die Kontrolle über die Stadt? Sie haben keinen Bürgermeister, sondern einen Geschäftsführer. In den meisten neuen Privatstädten, die von Grund auf neu gebaut werden, gibt es keinen gewählten Stadtrat. Sie haben so etwas wie eine Unternehmensführungsstruktur.
Nun ist Saudi-Arabien natürlich ein sehr reiches Land, Honduras hingegen ist eher arm. Lässt sich da generell etwas sagen über den Standort von Privatstädten, wo die entstehen?
Meistens sind sie in Ländern des globalen Südens. Im Zusammenhang mit Forest City in Malaysia haben sie einen sehr strategischen Standort gewählt, direkt neben Singapur, der stärksten Wirtschaftsmacht pro Kopf in Südostasien. Außerdem liegt die Stadt an einem wichtigen Engpass in einem wichtigen Schifffahrtskanal, der Straße von Malakka, die einer der meistbefahrenen Schifffahrtskanäle der Welt ist. Im Falle von Honduras handelt es sich eher um eine Art Urlaubsort. Sie wissen, dass dies kein geopolitischer Hotspot ist. Es ist kein strategischer Ort für die wirtschaftliche Entwicklung. Es ist eine wunderschöne Insel. Und ich glaube, sie verlassen sich auf die natürliche Schönheit des Ortes, um einige Gleichgesinnte anzuziehen, die eine Art Urlaubsleben führen wollen, ohne sich an die Gesetze eines Landes zu halten.
Die Beweggründe, Privatstädte hochzuziehen, die scheinen ja fast ausschließlich finanziell zu sein. Das gilt sowohl für die künftigen BewohnerInnen als auch für die Gastgeberländer, die ja zum Teil Souveränität aufgeben, um wirtschaftlich dann auch von diesen Sonderzonen zu profitieren. Geht denn dieser Deal auf? Also gibt es tatsächlich auch Win-Win-Situationen?
Wissen Sie, im Moment wirkt es so, als würden diese Projekte nicht gut laufen. Die Leute verlieren Geld und diese Projekte neigen dazu, im Sande zu verlaufen. Und das ist auch bei Prospero der Fall. Und selbst wenn es ihnen gelingen würde, ein legales, rechtliches Bleiberecht zu bekommen, wäre es ziemlich unwahrscheinlich, dort genügend Investoren zu finden, um das Projekt wirklich zu realisieren. Forest City, das größte chinesische Immobilienprojekt außerhalb Chinas, dieses Projekt ist völlig zusammengebrochen. Lavasa in Indien war eine private Stadt, die von einem indischen Milliardär gebaut wurde. Das ist völlig gescheitert. Das sind Projekte mit hohem Risiko und potenziell hohen Gewinnen. Aber wir haben noch nicht gesehen, dass sie sich auszahlen. Niemand hat es wirklich geschafft, den Code zu knacken, um diese Projekte rentabel zu machen. In gewisser Weise verlieren also nicht nur die Investoren, sondern auch die Einheimischen, deren Land jetzt zur Hälfte mit verlassenen Gebäuden zugepflastert ist. Das ist nicht gut, weder ökologisch noch wirtschaftlich.
Die Verlierer von Privatstädten, die haben Sie ja bereits erwähnt, also die, die mit den Konsequenzen dann außerhalb dieser Städte leben müssen. Einmal etabliert scheint es aber ziemlich schwierig zu sein, diese Privatstädte dann auch wieder loszuwerden. Das zeigt ja auch dieses Beispiel von Prospera in Honduras. Das Land wurde ja jetzt verklagt wegen sein Vorgehen gegen diese Privatstadt. Was können Staaten denn hier tun?
I have faith in the legal process.
Ich habe Vertrauen in den juristischen Prozess und glaube, dass Honduras dieses Projekt letztendlich loswerden kann. Es ist ja noch nicht viel passiert vor Ort. Sie haben ein paar Gebäude gebaut. Im Grunde sind es nur ein paar Häuser am Strand, was die Infrastruktur angeht. Es wird nicht schwer sein, es loszuwerden, rechtlich gesehen. Ich denke, dass die Art und Weise, wie die Libertären ihren Deal durchgesetzt haben, wirklich schmutzig war. Selbst wenn sie dieses Projekt bauen können, werden Investoren nicht in dieses Projekt investieren wollen, da es irgendwie vergiftet ist. Inzwischen scheitern private Projekte ohnehin überall auf der ganzen Welt. Und im Vergleich mit Forest City ist Prospera ein wirklich kleines Projekt. Im Großen und Ganzen ist es ziemlich unbedeutend. Es ist wirklich unwahrscheinlich, dass die Libertären in der Lage wären, genügend Investitionen aufzutreiben und das Projekt auf sinnvolle Weise voranzubringen. Die Libertären haben also eine schreckliche Erfolgsbilanz, wenn es darum geht, nennenswerte Summen an Investitionen anzuziehen. Ich denke also, dass dieses Projekt im Sande verlaufen wird.
Gibt es denn international schon ein Beispiel, wo das schon mal passiert ist, also eine Privatstadt dann wieder übernommen wurde von dem Staat, in dem sie sich befindet?
It's not exactly the same, but the Forest City example, I think, is really significant because.
Ich denke, das Beispiel mit Forest City ist wirklich aussagekräftig, denn jetzt hat Malaysia weitere Teile des Projekts übernommen und schickt auch malaysische Polizisten dorthin. Das Projekt war bei den Malaysiern sehr unpopulär, hatte viele schlechte Presse und war auch ein Thema bei den letzten Wahlen. Das Projekt muss sich jetzt anpassen, sich öffnen auf eine Art, die ursprünglich nicht gewollt war. Also das Projekt, da eine exklusive Enklave für chinesische Staatsangehörige zu bauen, ein neokoloniales Gebilde im Grunde, das ist jetzt völlig gescheitert. Malaysia hat sich eingemischt und gesagt, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen keinen privaten, umzäunten Ort nur für Bürger eines anderen Landes.
Thank you so much for participating.
My pleasure.
Sarah Moser war das, Professorin an der McGill University in Montreal, wo sie unter anderem zu Privatstädten forscht. Für heute war es das hier mit der Weltzeit. Bei Interesse empfehle ich Ihnen aber gerne noch an dieser Stelle eine Podcast-Folge in der nächsten Woche am Montag nämlich. Da geht es dann um Uruguay, ein Land, das für viele Menschen, die gerne Steuern sparen wollen, ebenfalls zu einem Traumziel geworden ist. Ich bin Katja Bigalke und ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Tschüss und machen Sie es gut.